D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es waren einmal ein Zar und ein Sultan. Die trafen sich im August in St. Petersburg. Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben sich getroffen, sind ja gefühlt ähnliche Typen. Was bei dem Get-Together rausgekommen ist, darüber sprechen wir gleich gegen 10 vor 7 mit unserer Korrespondentin. Sebastian ist bei mir. Sebastian, bist du katholisch? Bist du evangelisch? Bist du nix?
Katholisch erzogen, jetzt konfessionslos.
Dann ist so. Nichts mehr. Okay. Vielleicht könntest du dem Jediismus beitreten.
Ja, wenn ich wüsste, was das ganz genau ist, würde ich es vielleicht
tun. Star Wars? Jedi?
Ja, sag mir was.
Jedi?
Ja.
Rückkehr der Jedi-Ritter?
Also ich könnte Jedi werden. Mit Lichtschwert, ja?
In Australien geben seit etwa 15 Jahren Zehntausende Menschen beim Zensus, also bei dieser Volkszählung, immer an, dass sie Jediisten sind oder der Jedi-Religion angehören, was natürlich Quatsch ist und was den Atheisten ziemlich stinkt. Wieso? Das gleiche bei uns. Und vorher fragen wir uns noch, wie kann es eigentlich sein, dass bei so Events wie Olympia immer wieder Rekorde gebrochen werden? Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Irgendwann muss doch mal eine Leistungsgrenze erreicht sein. Antworten gibt es gleich in 7,5 Minuten. Das ist die Redaktionskonferenz am Dienstag. Mit dabei ist Ihmchen hier, Sebastian Ramm.
Schönen guten Abend.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Yes! Weltrekord! Ja! Olympiarekord! Europarekord! Rekord, Rekord, Rekord. Wann ist da mal Schluss? Die Radio Wissen ist hier. Vor ein paar Jahren sind beim Schwimmen ja mal die Rekorde gepurzelt. Wir erinnern uns, als die Schwimmer so besondere beschichtete Schwimmanzüge hatten, die die Haut von Haien imitiert haben. Geringer Strömungswiderstand und zack, ein Weltrekord nach dem anderen. Ist mittlerweile wieder verboten beim Schwimmen, aber trotzdem fragen wir uns, wieso werden denn immer wieder Rekorde gebrochen? Wann ist die Grenze der Belastbarkeit von uns Menschen erreicht? Wann ist die optimalste Trainingsmethode gefunden? Thomas Dold ist jemand, der immer an die Grenze seiner Belastbarkeit gegangen ist. Er hat Weltrekorde im Treppenlaufen geknackt. Jetzt trainiert er Anna und Lisa Hana. Beide laufen Marathon, sind gemeinsam gerade in Rio bei den Olympischen Spielen. Thomas, in den vergangenen Tagen, da wurde viel über Doping gesprochen, es wurde viel hinterfragt. Wie können Weltrekorde eigentlich noch auf legalem Weg erreicht werden? Wie kann denn ein Mensch an seiner Leistungsgrenze dennoch immer wieder noch bessere Zeiten erreichen?
Hallo erstmal aus Rio.
Hi.
Und das ist natürlich eine spannende Frage. Wie kann man immer besser werden? Ich glaube, was sich in den letzten Jahren ganz grundlegend geändert hat, ist immer mal wieder auch das Material, klar, beim Schwimmen auch die Einstellung. Das heißt, ganz viel, und das weiß jeder Freizeitsportler, findet natürlich im Kopf statt. Und ich glaube, dort ist sehr viel mit Mentaltraining schon passiert. Und ob da das Ende erreicht ist, das glaube ich nicht. Das heißt, auch nicht nur physisch, sondern auch mental hat natürlich ein Rekord irgendwie eine gewisse Dimension. Und da ist das Mentale, glaube ich, in der aktuellen Zeit eher auf dem Vormarsch, dass da noch was nach oben hingeht.
Machen wir es mal praktisch. Du trainierst Anna und Lisa Hana. Beide haben schon ganz viel erreicht. Wie schaffst du es durch deine Trainingsmethoden mit den beiden, dass die ihre Zeiten noch toppen?
Ja, manchmal ist es, also ein Beispiel vielleicht, manchmal ist es tatsächlich ein Zufall, dass man irgendwie auch was findet. Normalerweise gibt es da trainingsmethodische Reihen, die man mit einem Höhentraining und 4-Jahres-Rhythmus das alles aufbaut, dass man gute Leistungen bei Olympischen Spielen bringt. Dann bringt aber der Zufall vielleicht mal eine Verletzung zwischen rein und eine Athletin kann gar nicht laufen. Man muss aufs Rad umsteigen und fährt einfach sehr, sehr viel Rad und stellt fest, Radfahren ist total gut und ein paar Monate später läuft die dann Bestzeit. Und manchmal sind es auch einfach solche Zufälle, auf die man eigentlich gar nicht so kommt, weil Laufen ist nicht gleich wie Radfahren, die einem dann wirklich einen Schub nach vorne bringen. Und dann ist auch immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt macht man eine Umstellung in der Karriere oder in der Saison. Und da ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt halt auch ein bisschen Glück mit dabei, dass man da zum richtigen Zeitpunkt das richtige Rad dreht.
Die Trainingsmethoden auf der einen Seite, es gibt aber ja auch Ernährungsphilosophien. In den vergangenen Jahren haben die scheinbar zu weiteren Weltrekorden geführt. Was meinst du, was hat da den größeren Effekt?
Ja, also ich glaube, wichtig ist schon sehr, sehr das normale physische Training. Und wenn halt dort alle gleich gut und gleich intelligent irgendwie trainieren, wenn es keine Geheimnisse mehr gibt, dann versucht man natürlich auf anderen Schauplätzen noch weiter nach vorne zu kommen. Das macht die Sache dann natürlich ein bisschen komplexer. Deshalb ist der Sport auch mittlerweile recht komplex geworden. Und da gehört die Ernährung natürlich dazu. Und gerade bei Sportarten, wo es dann im Ausdauerbereich ist, kann man da schon relativ viel machen. Thema Fettstoffwechsel, den kann man da schon richtig gut trainieren.
Und du hast eben schon die Klamotten angesprochen. Bei den Schwimmern ist es mittlerweile wieder verboten. Wie ist das bei euch mit Schuhen? Können da eventuell noch Verbesserungen vorgenommen werden?
Ja, also gab es vor, ich glaube, 4 Jahre ist es mittlerweile her, hat Adidas zum Beispiel Boost in die Zwischensohlen eingebaut und den EVA-Schaum ersetzt. Da hat man halt dann vielleicht nochmal einen Tick bessere Energierückgewinnung. Vielleicht bringt das nochmal die entscheidenden 1-2 Sekunden, um die es ja bei einem Rekord ja auch nur geht. Ja, so versucht natürlich auch die Technik da immer nochmal ein Stück nach vorne zu kommen. Klar.
Eine Frage habe ich mich gerade aber noch gestellt, als du das mentale Training angesprochen hast, die mentale Stärke, an der man ja immer und immer weiter arbeiten kann. Kann es nicht irgendwann sein, dass der Kopf zwar noch mitmacht, aber der Körper mit dieser mentalen Stärke gar nicht mehr klarkommt?
Gut, dann ist man verletzt.
Okay.
Also von dem her, ja, das passiert. Das sieht man ja auch. Nicht jeder Sportler, der bei den Olympischen Spielen starten durfte, kann hier starten, weil er verletzt ist. In Deutschland, tragisches Beispiel, Arne Gabius durfte starten und ist verletzt, muss zu Hause bleiben. Und ob das jetzt an welchen Gründen das auch immer lag, sind, glaube ich, auch andere, aber nur ein Beispiel dazu nennen. Und ja, es ist auf jeden Fall, bringt einem das Mentale auch in neue Dimensionen. Also man hat den Marathon gesehen, ganz klassisches Beispiel, als der erste Läufer quasi die 2:06, 2:05 Barriere durchbrochen hat, dann ging es plötzlich viel leichter für die anderen und die Rekorde sind irgendwie dann viel schneller gepurzelt. Das heißt, wenn da einer auch mal irgendwie so einen lange bestehenden Rekord bricht, dann ist das auch das Einfallstor, wo dann andere vielleicht sagen, jüngere Leute oder einfach andere und viel mehr, wow, wenn der das schafft, dann kann ich das auch schaffen. Und gerade im Laufsport gibt es von den Menschen in Äthiopien und Kenia sehr, sehr viele.
Live aus Rio, Thomas Dold, Extremsportler und Trainer der Marathon-Zwillinge Anna und Lisa Hana. Auch gerade selbst im olympischen Dorf. Dankeschön.
Die Radio Wissen.
Noch hat halb Deutschland Ferien. Es ist klar, zu Hause ist es total schön und toll und da muss man auch keine Strandliegen mit dem Handtuch reservieren. Aber wenn es uns Deutsche dann in den Süden zieht, dann fallen wir häufig genau durch dieses Verhalten auf. Ja, also morgens entweder halbnackt oder im Schlafanzug durchs Hotel zu den Liegen und dann schön das orangene, alte, verwaschene Handtuch aus den 70ern drauflegen. So sind wir Deutschen, natürlich, sympathisch. In Italien, da sollten solche Urlauber, die das machen, aber am besten ab sofort etwas von ihren Gewohnheiten abrücken. Warum? Sebastian?
Weil es zum Beispiel an Teilen der ligurischen Küste in Italien gar nicht mehr so gerne gesehen wird, wenn Urlauber am Abend oder früh am Morgen ihr Handtuch wie ein Lasso auswerfen, um eine bequeme Strandliege für den Rest des Tages zu blockieren. Denn die öffentlichen Strände sind im Besitz des italienischen Staates und sollen für jeden gleichermaßen zu nutzen sein, ohne sich in einer Nacht- und Nebelaktion an den Strand pirschen zu müssen. Gegner im sogenannten, jetzt auf Deutsch übersetzt, wilden Sonnenschirmkrieg sind für die italienische Küstenwache vor allem wir Deutsche, Niederländer und Briten, die fremdes Staatsgebiet annektieren wollen.
Und was droht denen, die sich einfach nicht dran halten und trotzdem ihr Handtuch zweckentfremden und einfach auswerfen?
Im Raum steht laut Zeitung La Repubblica eine Strafe von immerhin 200 €. Oh. Das sind 30 Euro mehr als für das Überfahren einer roten Ampel in Italien und 40 mehr fürs Telefonieren am Steuer. Dass die Behörden die Übeltäter zu fassen kriegen, ist wohl eher die Ausnahme, aber zumindest sind die Liegen dann wieder für die anderen Urlauber frei. Dann müssen andere Urlauber wenigstens auch nicht zur Selbstjustiz greifen, wie ein Brite vor 9 Jahren. Der hatte die Reservierungshandtücher von deutschen Urlaubern eingesammelt und als Brennmaterial für ein unerlaubtes Lagerfeuer missbraucht. Ich war dieses Jahr auch in Ligurien an der Küste für ein paar Tage. Habte so ein, kennst du diese Strandmuscheln zum Auswerfen, die sich automatisch aufbauen?
Mhm. Ja, die dann immer vom Wind kaputt gehen.
Ja,
bei mir.
Kein Problem mit Strandliege und so, aber es war, da war so ein Anbieter von Liegestühlen und ich wusste nicht im Nachhinein, ob man auch einfach für die Benutzung des Strands bezahlen muss. Vielleicht habe ich mich auch irgendwie strafbar gemacht, weiß ich nicht.
Du hast dich dazwischen gelegt, zwischen die Liegestühle.
Ja.
Wie machst du es generell? Hast du jemals ein Handtuch ausgeworfen?
Nee. Ist ja nicht.
Auch noch nicht. Noch nie.
Kommt vielleicht mit dem Alter, ich weiß es nicht.
Und, ja, stimmt. Aber ich frage mich auch, wie die das rausfinden, dass da ein Handtuch liegt und der dazugehörige Mensch nicht vielleicht gerade im Wasser ist, ne? So, wahrscheinlich morgens um 5, wenn da schon ein Handtuch liegt.
Ja. Oder DNA-Proben demnächst.
Genau. Und außerdem, wenn es so ein orangenes aus den 70ern ist, total verwaschen, dann wissen wir eh.
Deutschland.
Deutschland.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was haben Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi und 65.000 Australier gemeinsam? Das sind alles Jedi. Also zumindest behaupten die Australier, sie wären Jedi. Wie die aus Star Wars, also Jedi-Ritter. Dort werden heute Online-Formulare für den Zensus ausgefüllt. Jeder, der aufgefordert wird, beim Zensus mitzumachen, der muss bei dieser statistischen Erfassung des Volkes mitmachen. Und da werden dann verschiedene Daten abgefragt, wo man wohnt, wie viel man verdient und ob man einer Religion angehört. Und da bei der Religion machen seit 2001 viele Australier aus Spaß die Angabe, sie seien Jedi. Das müssen sie ganz aktiv übrigens machen, denn Jedi kann man nicht ankreuzen. Das muss man unter sonstige Religionen machen, also da sein Kreuzchen setzen und dann eben Jedi hinschreiben. 65.000 Aussies haben sich zum Jediismus bekannt, hat der letzte Zensus vor 5 Jahren ergeben. Und das gefällt den Atheisten in Australien überhaupt nicht. Lena Bodewein, die Radiowissen-Korrespondentin für Australien. Warum haben ausgerechnet die Atheisten ein Problem mit den Jedis?
Klingt irgendwie komisch, ne? Man sollte doch eigentlich denken, ja, guck mal, wir glauben an gar nichts, da soll uns das eigentlich egal sein, ob die anderen Leute vielleicht an Jedis glauben. Nee, sie sagen aber, das verfälscht das Ergebnis dieser Volkszählung. Das ist ein Problem, weil dann etwas ganz anderes herauskommt. Der Staat wird religiöser gemacht, als er eigentlich ist. Wenn die Leute, die Jedi schreiben, einfach nur einen Scherz machen wollen, dann sollen sie es doch lieber lassen und einfach daran denken, dass damit ja mit dieser Volkszählung auch die Zukunft Australiens geplant wird. Und je größer quasi die Gruppe der Atheisten ist, desto mehr wird der Staat eben auch gezwungen, umzuplanen, anders zu planen, Geld anders zu vergeben, als sie es halt täten, wenn nach wie vor zum Beispiel die christlichen Kirchen die größte Gruppe sind. Beim letzten Zensus vor 5 Jahren war es nämlich so, die katholische Kirche war die größte Gruppe mit 25% und die der Atheisten war dahinter mit 21%. Wenn jetzt die Jedis in Anführungszeichen noch dazu kämen, dann wären die Atheisten wahrscheinlich die größte Gruppe.
Also es geht im Prinzip um diesen großen Kuchen in der Statistik, dann sind die Atheisten in der größten Gruppe. Davon an sich haben sie erstmal nichts, außer vielleicht ein bisschen Renommee. Wie ist das bei der Geldverteilung?
Das ist schon so, dass natürlich dann der Kirche weniger zuerkannt wird und für andere Dinge wird das Geld dann halt ausgegeben, was allen, die eben auch nicht religiös orientiert sind, dann zugutekommt. Also ein größeres Gemeinschaftsdenken quasi. Das sagen die Atheisten, das ist das Wichtigere und da sollte man das doch nicht auf Kosten eines Scherzes irgendwie riskieren.
Aber ist es denn so, dass die, ich nenne es jetzt einfach mal Religion der Jedi, Geld bekommt?
Nee, das ist auch keine richtige Religion. Das muss man ja auch mal sagen. Das Ganze beruht auf einem Scherz, der vor 15 Jahren mal kursierte. Da hieß es, ja Mensch, wenn wir irgendwie 8000 Leute dazu kriegen, dass sie sich zum Jedi-Tum als Religion bekennen, dann muss der Staat das auch als offizielle Religion anerkennen. Das war aber eine Fehlinformation. Und der sind aber einfach ganz viele aufgesessen und haben das dann halt geschrieben. Und seitdem ist es einfach nur ein lustiger Scherz. Es gibt keine offiziell anerkannte Religion des Jedi-Tums. Und die Leute machen es halt weiter, weil sie es lustig finden. Der Scherz ist aber langsam alt, sagen die Leute eben von der atheistischen Stiftung Australiens. Die Präsidentin dieser Stiftung hat früher auch selbst geschrieben, dass sie Jedi ist. Ist sie aber jetzt nicht mehr, sondern sagt, ey, jetzt ist langsam mal gut. Der Scherz war jetzt lustig, aber jetzt bitte mal ein bisschen vernünftiger denken.
Und die Jedis sind auch nicht in irgendeiner Form organisiert?
Nee. Es gab mal, ich glaube, in der Türkei ein Bestreben, dass auch Jedi-Tempel an einer Universität eingerichtet werden sollten, weil da immer mehr Gebetsräume eingerichtet wurden. Dann sagte einer, Mensch, wir müssen eigentlich auch jetzt auch mal einen Jedi-Tempel haben. Das geht doch nicht, das muss doch irgendwie mal alles gleichmäßig verteilt werden. Wir müssen immer zig Millionen Lichtjahre wegreisen, wenn wir mal in unseren Tempel wollen. Haha. So, das sind dann manchmal die Bestrebungen.
Was gibt es denn sonst noch für alternative Religionen in Australien?
Also alternative Religionen gibt es natürlich auch die berühmten fliegenden Spaghetti-Monster. Die sind aber vor allem auch im benachbarten Neuseeland total verbreitet. Da gab es ja auch schon erste Trauungen von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Das ist da sehr beliebt. Da ist es, glaube ich, sogar die zweitgrößte Religion, auch bei der letzten Volkszählung gewesen. Aber das Jedi-Tum ist da auch sehr verbreitet. Aber jetzt muss man auch mal sagen, bei der Volkszählung in Australien, das Jedi-Tum ist eigentlich diesmal das geringste Ärgernis, weil die eigentlich sagen, wir wollen das komplett boykottieren, sagen sehr viele. weil diesmal die Daten mit allen Angaben und mit dem kompletten Namen gespeichert werden sollen für 4 Jahre. Und das ist vielen Leuten echt viel zu viel. Die sagen, meine Gesundheitsdaten, meine ganzen Jobs, meine Adressänderungen in den vergangenen Jahren, alles muss man angeben, meine Steuerangaben und so weiter und so fort. Und das wird diesmal mit einem Namen verknüpft und eben für Jahre gespeichert. Und das wollen viele einfach nicht hergeben. Da sagen die Gesundheitsbehörden, wieso? Dann können wir doch die ganzen Gesundheitsdaten einsammeln. Die geben ja sonst nicht freiwillig her. Und dann sagen die Gegner natürlich nicht. Wollen wir ja eben auch nicht. Und darum wollen wir das Ganze eigentlich lieber boykottieren.
Wird es beim neuen Zensus in Australien die Rückkehr der Jedi-Ritter geben oder nicht? Oder hat es nach 15 Jahren vielleicht echt mal ein Ende? Lena Bodewein war das über einen Gag, der sich verselbstständigt hat in die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tag, Wladimir. Erdogan und Putin haben sich heute getroffen, treffen sich immer noch in St. Petersburg. Ein Politikertreffen, bei dem sich vor den Kameras der Weltpresse lange und ausgiebig die Hand gegeben wird, bis jeder ein gutes Bild hat. Dieses Treffen hat aber etwas mehr Symbolkraft. Normalerweise reagiert der türkische Präsident schon mal trotzig auf Druck von außen. Im Konflikt mit Wladimir Putin ist das anders. Das Treffen der beiden bildet quasi den Höhepunkt einer blitzartigen Versöhnung. So kommt es uns zumindest vor. Und das zeigt, wie beweglich Erdogan sein kann, wenn es eng wird. Gesine Dornblüt ist unsere D-Radio-Wissen-Korrespondentin in Moskau. Wie war denn das bisherige Treffen? Eher steif oder eher locker?
Also ich fand, es wirkte ziemlich bemüht. Es gab das obligatorische Händeschütteln zum Anfang, Fototermin, dann ein paar nette Worte von beiden Seiten. Erdogan hat sich nochmal bedankt bei Putin für dessen Solidaritätserklärung nach dem gescheiterten Putsch. Und sagte immer wieder, mein lieber Freund, mein geehrter Freund, lieber Wladimir und dergleichen mehr. Aber es wirkte schon so ein bisschen steif.
Erdogan hat ja schon vor dem Treffen von einer neuen Epoche in den Beziehungen zu Russland gesprochen. Was haben die beiden denn nach dem Treffen erzählt?
Er hat von einem neuen Kapitel gesprochen, das es geben solle. Und ehrlich gesagt, um im Bild zu bleiben, man muss erst mal ins alte Kapitel zurückblättern. Es ging nämlich darum, es geht darum, das haben beide gesagt, man sei gewillt, das Niveau der Beziehungen von vor der Krise, also vom Herbst, wiederherzustellen. Und dann kann man mal weitersehen. Und allein dieses Wiederherstellen des alten Niveaus, das sei mühsame Detailarbeit, das würde Schritt für Schritt gehen. Russland hat ja diverse Sanktionen verhängt gegen die Türkei, also Verbot von Charterflügen, Verbot der Beschäftigung von türkischen Bauarbeitern, Visapflicht eingeführt und all das. Das ging quasi über Nacht. Aber das wieder abzuschaffen, das geht jetzt merkwürdigerweise nicht über Nacht. Und mir kommt es so vor, dass Russland die Türkei da schon so ein bisschen zappeln lässt. Zu den wenigen konkreten Ergebnissen gehört, dass zwei Großprojekte, nämlich ein Atomkraftwerk in der Türkei und eine Gaspipeline von Russland in die Türkei, dass die gebaut werden sollen tatsächlich. Also es gibt jetzt das politische klare Bekenntnis dafür, dass es, nachdem es auf Eis lag, jetzt tatsächlich was werden soll. Wobei mit dieser Gaspipeline ist es so, das werden zwei Röhren werden. Eine für die innertürkische Versorgung und eine dann weiter aus der Türkei in die EU. Das ist das eigentlich Spannende für uns jetzt, die Versorgung mit russischem Gas über die Türkei in die EU. Und da wurde heute aber auch klar, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Da muss Russland selbstverständlich erstmal mit der EU verhandeln. Und eins vielleicht noch, Syrien, ne, ist ja ein Riesenthema, geschickt ausgeklammert. Da wollen die beiden sich ausführlich drüber unterhalten, aber erst nach der Pressekonferenz.
Okay, schauen wir mal, was sie so gemeinsam haben. Also sowohl Erdogan als auch Putin verstehen sich ja gerade nicht so super mit Europa. Das haben sie gemeinsam. Die Gründe, warum, sind aber ganz unterschiedlich und auch die Druckmittel in der Außenpolitik sind ganz unterschiedlich. Außerdem ist die Türkei in der NATO, Russland natürlich nicht. In Syrien, okay, da reden sie heute Abend drüber, da haben sie aber auch unterschiedliche Interessen. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso man sich Putin und Erdogan trotz der vielen Unterschiede momentan sehr gut an einem Tisch vorstellen kann. Wieso scheint das zu passen?
Also ich finde ja gar nicht, dass das so ist, ehrlich gesagt. Ich finde, die passen gar nicht so gut an einen Tisch. Und ich finde, man geht da auch so ein bisschen der PR auf den Leim, wenn man in diesem anti-westlichen, anti-europäischen Gehabe, das die beiden eben verbindet, wenn man da gleich drauf eingeht und sagt, ach so, naja gut, dann passen die beiden wohl zusammen. Also ich finde, das fast ein bisschen hysterisch, die Reaktionen, ehrlich gesagt, darauf. Es ist erstmal in unserem Interesse, dass die beiden sich verstehen und miteinander reden. Immerhin sind die mit militärischem Gerät unterwegs in unmittelbarer Nachbarschaft in einer hochexplosiven Region. Und da ist es ganz gut, wenn die miteinander reden. Aber insgesamt, ja, außenpolitisch sehe ich auch nicht besonders viel, was die beiden eint. Allein schon deshalb, weil eigentlich weder die Türkei noch Russland wirklich eine konsistente strategische Außenpolitik machen. Beide, Erdogan und Putin, lassen sich vor allen Dingen von innenpolitischen Erwägungen leiten und ordnen da ganz schamlos die Außenpolitik unter. Und jetzt ist es eben gerade mal so, dass Versöhnung und ein Treffen zwischen den beiden ganz gut in den Kram passt. Erdogan kann damit den USA und der EU beweisen, ich kann auch anders. Ich fahre jetzt erstmal nach St. Petersburg nach dem Putschversuch und nicht zu meinen Verbündeten nach Washington oder nach Brüssel. Und für Putin ist es auch klasse. Es ist eine erneute Bestätigung und Aufwertung der russischen Position in der internationalen Politik, wenn eben Erdogan nicht woanders hinfährt, sondern nach Russland fährt. Und es war ja Erdogan, der bei Putin an der Tür geklopft hat.
Vielen Dank für deine Einordnung, für deine Einschätzung. Die Radiowissen-Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Heute haben sich Erdogan und Putin getroffen, treffen sich immer noch heute Abend ein weiteres Gespräch in St. Petersburg.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ungleiche Verteilung heute hier im D-Radio Wissen. Team im Studio zumindest. Ja. Ja, nur Männer. Sebastian und ich sind da. Hallo.
So ist es, hallo.
Sehr männlich geprägt. Ja, aber draußen vor der Scheibe, alle Redakteurinnen, alle, die auf uns aufpassen, alles Frauen, ja. Onlinerinnen, alle draußen.
Dann sind wir wieder bei 50-50.
Wir sprechen aber jetzt über uns Männer. Ja, es gibt was Neues für uns Männer. Die perfekte Möglichkeit, unsere Männlichkeit mit dem eigenen Smartphone zu verknüpfen. Und du erklärst uns, wie das gehen soll.
Ja, Mittel der Wahl soll der Tenga Man's Loop sein. Mit dem soll nämlich jedermann in Eigenregie zu Hause seine Spermienqualität prüfen können.
Nicht dein Ernst, die Spermienqualität.
Ja, da würde auch so mancher unangenehmer Besuch beim Arzt entfallen, wo man verschieden wahrscheinlich dann, ich sag wahrscheinlich, weil ich es zum Glück noch nicht machen musste, mit Cappy sitzt. Wer sich also selbst untersuchen will, der ordert diese besondere Form der Fruchtbarkeitskontrolle bei der japanischen Sexspielzeugfirma Tenga. Ist aber ernst gemeint.
Okay, also dann erklären wir es auch in Ernst. Wie funktioniert das Ganze? Mit dem Smartphone die eigene Spermienqualität prüfen.
Also du kannst es nur in Japan oder eben per Internet ordern. Dann bekommst du eine Box und das Produkt besteht aus einer Plastikpipette, einem Plastikbecher und einer Lupe, die über die Kameralinse des Smartphones gezogen wird und einen Vergrößerungsfaktor von 555 besitzt. Mhm. Das infrage stehende Ejakulat wird im Becher aufgefangen, mit der Pipette eingezogen und ein Tropfen davon auf die Lupe gebracht. Dann soll man das Gewimmel 3 Sekunden lang filmen, am Computer hochladen und die Spermien auszählen. Okay, jetzt wird es ein bisschen problematisch, weil wie viele man aber in diesem Bildausschnitt dann zählen soll in den 3 Sekunden, um als gesund zu gelten, konnte ich nirgends finden, auch nicht auf der Seite vom Anbieter. Mhm. Also mit Vorsicht genießen und mal auf die App warten, die der Erfinder, der Mediziner Yoshitomo Kobori, bald nachreichen will.
Finde ich ehrlich gesagt noch zu kompliziert, wenn er sagt, das ist eine App und dann muss das Smartphone das analysieren. Dann muss man es nicht auf den Computer hochladen, meiner Meinung nach, oder?
Ja, mit der App ist doch dann alles in einem. Ist doch praktisch dann wahrscheinlich.
Das natürlich, okay. Und wahrscheinlich ist das noch Betriebsgeheimnis, ja, wie viele Spermien man da zählen muss, weil sonst könnte das ja jeder nachbauen.
Ja, ich glaube,
das ist in der Betriebsanleitung dann nur drin, wenn du es kaufst.
Im Kleingedruckten, ja.
Ich finde es aber spannend, weil ich glaube, das will ja jeder von uns Kerlen wissen, oder?
Vielleicht gibt es dann auch so Ejakulat-Battles nachher.
Ich habe mehr Pokémons als du.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Oft meinen wir ja, wir kennen irgendwie alles, wir haben schon alles gehört und gesehen, aber die Meldung von heute, die hat mich dann doch überrascht. Die indische Menschenrechtsaktivistin Irom Sharmila beendet jetzt ihren Hungerstreik und sie hat nicht ein Jahr gehungert, nicht 5 Jahre, nicht 10 Jahre, sondern insgesamt 16 Jahre lang Hungerstreik. 16 Jahre lang keine feste Nahrung. Warum, Sebastian Rams?
Weil Irom Shanu Sharmila durch ihren Hungerstreik die Aufhebung des Kriegsrechts in ihrem Heimatbundesstaat Manipur erzwingen wollte. Im Jahr 2000 gab es in der Nähe der Stadt Imphal ein Massaker, bei dem angeblich 10 Menschen durch paramilitärische Einheiten getötet wurden. Und die Gegend an der Grenze zu Myanmar steht seit Jahrzehnten unter dem Armed Forces Special Powers Act. Das heißt, mehr oder weniger, da herrscht Militärdiktatur. Mhm. Und nichts hat sich seitdem geändert. Und in Indien wird Irom Sharmila als eiserne Lady bezeichnet. bezeichnet, natürlich angelehnt an die ehemalige Premierministerin Großbritanniens Margaret Thatcher. Tja, selten hat ein Spitzname wohl so gut zu einer Person gepasst wie in diesem Fall.
Und wieso beendet sie jetzt ihren Hungerstreik? Waren die körperlichen Strapazen dann doch zu groß?
Vielleicht auch das, aber sie gibt als Grund an, im Februar 2017 in Manipur für die Regionalwahlen kandidieren zu wollen. Und dafür muss sie auf freiem Fuß sein. Kurz nach Beginn ihres Fastenprotests wurde sie nämlich verhaftet, ich glaube wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, und in einem Gefängniskrankenhaus künstlich ernährt. Vor Gericht soll sie gesagt haben, ich habe 16 Jahre lang gefastet und nichts damit erreicht. Ich will nun einen anderen Weg der politischen Agitation versuchen, einen, in dem ich gegen den Regierungschef des Bundesstaates antrete. Und als Einstimmung hat sie am Dienstag schon vor Fernsehkameras eine kleine Portion Honig zu sich genommen. Und heute soll wohl die erste feste Mahlzeit folgen.
Das geht einfach so, also 16 Jahre lang künstliche Ernährung, nach 16 Jahren wieder schwupps feste Nahrung?
Das Problem ist, dass in dem konkreten Fall bisher nicht bekannt ist, wie die Frau künstlich zwangsernährt wurde. Und um zu erfahren, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt, habe ich vor der Sendung mit Professor Hans Hauner gesprochen, der den Lehrstuhl Ernährungsmedizin der TU München innehat.
Eine künstliche Ernährung kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Man kann das zum Beispiel oral machen, über Trinklösungen. Man kann das auch aber über Infusion machen, indem man Infusionslösungen gibt, die versuchen, die normale Ernährung nachzuahmen.
Und wenn die künstliche Ernährung über den normalen, also oralen Weg, über den Mund geschieht, wird der Verdauungstrakt auch relativ normal beansprucht, sagt er. Gelangen die Nährstoffe aber intravenös direkt übers Blut in den Körper, sieht die Sache schon ganz anders aus.
Wir wissen sehr gut, dass sich zum Beispiel die Magenschleimhaut oder auch die Schleimhaut im Verdauungstrakt sehr rasch ändert, wenn der Verdauungstrakt nicht mehr beansprucht wird. Er bildet sich dann sehr stark zurück. Es kommt zu einer sogenannten Atrophie und damit zu einer deutlichen Veränderung unserer Verdauungsorgane.
Ja, da ist es bestimmt nicht so sonderlich ratsam, nach 16 Jahren direkt Pommes rot-weiß zu bestellen oder sonstiges Fettiges.
Das stimmt. Das ist übrigens nach einer 10-Tages-Diät auch nicht so gut, wenn man dann Pommes rot-weiß direkt isst. Kriegt der Körper denn über so eine künstliche Ernährung alles, was er braucht, so an Nährstoffen?
Professor Hauner sagt, zumindest wird er so ausreichend mit Fett, Kohlenhydraten und Eiweißen versorgt und auch Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Ob sich nach einer gewissen Anzahl von Jahren aber trotzdem Mangelerscheinungen einstellen können, konnte Professor Hauner nicht ganz ausschließen. 16 Jahre ist dann doch echt eine immens lange Zeit. Manche Produzenten von so einer Sondernahrung zur künstlichen Ernährung bieten sogar verschiedene Geschmacksrichtungen an, habe ich heute gesehen, wie Schoko, Vanille oder Toffee. Das soll zum Beispiel Patienten etwas bringen, die hauptsächlich eben im Liegen ihren Tag verbringen müssen und häufiger aufstoßen müssen, damit das Aufstoßen nicht so unangenehm ist.
Nach 16 Jahren künstlicher Ernährung, heute das erste Mal ein bisschen Honig probiert.
Wie das schmecken muss.
Und ja Geschmacksexplosion. Ja. Ne? Es sei denn, natürlich diese Drinks, sie hat es oral eingenommen. Vorher haben natürlich auch noch was geschmeckt. Man weiß es ja momentan nicht genau. Dankeschön, Sebastian Rams, für die Infos in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ein Zauberer lässt eine Münze verschwinden und zaubert sie wieder hervor. Das ist natürlich Quatsch. Psychologen der Uni Oxford sagen aber, die Kraft der Magie kann so weit gehen, dass sich das Publikum die Münze nur einbildet, obwohl sie niemals existierte. In einem Experiment haben sie hunderten Leuten insgesamt 5 verschiedene Videos vorgespielt, in denen Zaubertricks veranstaltet wurden. Die sollten die Probanden dann bewerten, wie überraschend, wie unwahrscheinlich und wie magisch der Trick präsentiert wurde. In einem der Videos gab es aber gar kein Objekt, das hätte irgendwo hingezaubert werden können. Trotzdem sagte jeder Dritte, dass er es gesehen habe und dass der Zauberer eine erstaunliche Vorführung abgeliefert habe. Die Psychologen sagen, die Kraft der Erwartung ist so stark, dass sie nicht existierende Dinge in der Vorstellung von Menschen real werden lässt. Solche Erkenntnisse können wichtig sein für die Bewertung von Zeugenaussagen. Das belgische Brügge ist auch bekannt für sein exzellentes Bier. Eine 500 Jahre alte Brauerei im mittelalterlichen Stadtkern wollte ihren Absatz vergrößern. Ein Ausbau war aber schwierig, weil in den historischen Räumen einfach kein Platz für mehr Flaschen zum Abfüllen war. Einen Ausweg sahen die Brauer in einer Bierpipeline, die jetzt unter Brügge herführt. Sie liegt 2 bis 34 Meter unter dem Stadtkern, verläuft 3 Kilometer bis in eine größere Fabrik, wo ab September 4000 Liter Bier pro Stunde abgefüllt werden sollen. Die Traditionsbrauerei hat das Millionenprojekt durch Crowdfunding finanziert. Auf die Idee gekommen war sie, weil viele Anwohner anfragten, ob sie eine Privatabzweigung von der geplanten Bierpipeline bekommen könnten. Die gab es letztlich zwar nicht, die Investoren werden aber trotzdem in Bier ausbezahlt, nur eben in Flaschen. Die meisten Raucher in Deutschland rauchen in Berlin. Wie der Ländervergleich einer Krankenkasse zeigt, ist in der Hauptstadt die Gruppe an Rauchern am größten. Jeder Dritte raucht dort. Dort haben im Bundesvergleich auch die wenigsten Menschen ein gesundes Stressempfinden. Nur jeder Zweite. Aber Berlin ist Spitze in der Bewegung. Fast ein Drittel bewegt sich laut der Studie ausreichend. Alles in allem führt der Untersuchung zufolge trotzdem nur jeder zehnte Berliner ein rundum gesundes Leben. Damit liegt die Hauptstadt im Bundesvergleich auf Platz 9. Die meisten gesund lebenden Menschen kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Das sind rund 20% da. Und am ungesundesten leben Menschen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.
Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen ist hier am Dienstagabend. Vor 4 Jahren hat Paul Pogba den englischen Rekordmeister Manchester United noch Richtung Juve verlassen. Jetzt ist seine spektakuläre Rückkehr besiegelt. Manchester zahlt mindestens 105 Millionen Euro. So viel wie noch nie ein Verein für einen Spieler. Ganz schön viel Geld, über 100 Millionen Euro, mit dem man natürlich auch was anderes machen könnte. Zum Beispiel die Welt ein Stückchen besser machen. Darum geht es nämlich gerade in Montreal beim 13. Weltsozialforum. Stefan Beuting, was besprechen die da genau?
Da gibt es 1500 Einzelveranstaltungen. Traditionell ist da immer viel Kapitalismuskritik und natürlich auch der Versuch, dann Alternativen zu finden. Da gibt es Panels zu Fragen wie Rohstoffsicherung oder Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Die globalen Handelsbeziehungen werden nochmal kritisch betrachtet. Und das Motto ist traditionell: Wir brauchen eine andere Welt.
Es ist das 13. Weltsozialforum. Die 12 davor waren alle im Süden, auch um den Fokus auf die Problemregionen der Welt zu lenken. Jetzt zum ersten Mal in einem Industrieland. Warum haben sich die Veranstalter Kanada ausgesucht?
Also der Hintergrund ist ja, entstanden ist das Ganze als Gegenveranstaltung zum neoliberalen Weltwirtschaftsforum, was ja immer in Davos ist. Also so ein soziales und klimagerechtes Gegengewicht. Und 2001 ging das los in Brasilien, Porto Alegre. Und dann kamen viele Treffen in Afrika und anderen Ländern des Südens. Und das haben die einfach gemacht, einfach um den Fokus dahin zu lenken, auch halt, wo die Probleme sind. Und der offizielle Grund jetzt für Kanada ist die Erkenntnis, Armut ist nicht nur auf den Süden beschränkt. Und inoffiziell könnte man sagen, das Treffen hat so ein bisschen an Zugkraft verloren in den letzten Jahren und braucht jetzt dringend neue Impulse. Also Kanada als so eine Art Frischzellenkur. Also zum Vergleich, 2011 beim Weltsozialforum in Dakar, da waren es nämlich noch 90.000 Teilnehmer. Und in diesem Jahr könnten es 50.000 werden, hoffen die Veranstalter, vielleicht aber auch nur 30.000.
So, Manchester United investiert in Tore. Die Leute, die zum Weltsozialforum fahren, investieren in die Zukunft der Welt. Was würden die denn mit den 105 Millionen Pogba-Euro machen?
Gute Frage. Die habe ich weitergeleitet an Sabine Minninger. Die arbeitet für die Entwicklungsorganisation Brot für die Welt und die ist gerade in Montreal. Und sie würde das Geld in einen Fonds stecken, aus dem dann Anpassungen an den Klimawandel bezahlt werden sollen.
Das sind enorme Kosten, die jetzt auf uns zukommen.
Genau. Und ihre konkrete Idee für die 105 Millionen Euro Pogba-Ablöse, die wäre diese.
Um mal exemplarisch Schritt für Schritt und möglichst gut gemacht eine Umsiedlung von einer Inselgruppe im Südpazifik durchzuführen. Das bedeutet zum einen, dass man neues Land kaufen muss und dafür auch die Rechte bekommen muss. Also im Fidschi zum Beispiel wurde jetzt ein Dorf umgesiedelt. Ein Dorf, das so nah an der Küste gestanden hat, dass der Meeresspiegel eben schon die Häuser aufgefressen hat. Die mussten 2 Kilometer bergauf ziehen, höher gelegenes Land. Und alleine die Umsiedlung von diesen 80 Haushalten hat 2 Millionen US-Dollar gekostet.
Das hieße, für einen Torjäger würdest du was?
Du könntest halt in dem Fall 58 Dörfer sozialverträglich und klimagerecht umsiedeln. Umgerechnet wären das demnach dann hochgerechnet 4.650 Menschen. Und in dem geschilderten Fall sind die Regierung der Fidschi-Inseln und die Gemeinden auf den Kosten sitzen geblieben. Und wenn man nach dem Verursacherprinzip geht, dann ist das ja ziemlich ungerecht.
Weltsozialforum in Montreal, da denke ich spontan natürlich auch an die ganze Fliegerei, die Treibhausgase. Das ist natürlich auch ein Dilemma, ne? Treibhausgase en masse, um die Welt zu reisen für dieses Event.
Ja, was du eben aber so nicht auflösen kannst. Ne? Allerdings ist diese Reise nach Montreal auch ein spannender Punkt. Sabine Minninger hat das erwähnt, dass es in diesem Jahr tatsächlich das Problem gibt, dass mehr eben als 200 potenzielle Teilnehmer aus dem Süden und aus Asien nicht dabei sein können. Zum einen, weil sie Visaprobleme bei der Einreise haben. Die müssen nämlich dann belegen, dass sie auch genug Kohle haben, um wieder zurückzukommen. Ja, und zum anderen manchmal auch direkt wegen der Finanzierung, weil sie sich überhaupt nichts davon leisten können, nicht mal die Hinreise. Hugo Braun von ATTAC, mit dem habe ich auch gesprochen. Und der wüsste nämlich in dem Zusammenhang auch gut, was man mit der Kohle anfangen könnte.
Natürlich ist Geld für uns insofern eine wichtige Sache, als wir damit beispielsweise eine Teilnahme aus den Ländern des Südens in verstärktem Maße ermöglichen könnten. Es ist jetzt passiert, dass einmal wegen starker Visarestriktionen in Kanada und wegen der Armut in den Ländern des globalen Südens tatsächlich viele Menschen aus diesen Ländern nicht teilnehmen könnten. Dafür könnten wir Geld nutzbringend verwenden.
Also Umsiedlungsprojekte für Klimaflüchtlinge, Einreisehilfen für Teilnehmer aus dem Süden. Fällt dir noch was ein, was wir mit diesem Geld machen könnten?
Ich war vor 5 Wochen in Guatemala. Dort gibt es in einigen Regionen eine ziemlich schlimme Dürre. Das jetzt auch schon mehrere Jahre in Folge. Dürre bedeutet Ernteausfälle und Ernteausfälle, das sind oft so Subsistenzbauern, bedeutet für die Menschen da Hunger. Ich war mit dem Arbeiter-Samariter-Bund da und der hat da so Nothilfeprojekte. Und üblich ist zum Beispiel für die Nothilfe, jetzt siehst du mal, wie da gerechnet wird mit spitzem Bleistift, 200 US-Dollar pro Familie, also 20 bis 30 pro Person. Dafür kannst du jetzt Saatgut kaufen, Wasserauffangbehälter, Filter beschaffen. Doch ein Problem ist, wenn du wenig Wasser hast, heißt das auch, die Leute müssen dort auf minderwertige Quellen zurückgreifen. Das heißt, die nehmen auch verunreinigtes Wasser. Verunreinigung heißt Krankheit und Durchfall. Der kann dann zusammen mit dem Hunger wieder zu akuter und chronischer Mangelernährung führen. Was ich meine ist, es mangelt da an wenigen Dollar und wir waren in einem Dorf, da wären Latrinen sinnvoll gewesen. Die kannst du für wenige Dollar bauen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Doch dafür fehlte eben das Geld.
Also, Manchester United hat die Rekordsumme von 105 Millionen Euro für den Franzosen Paul Pogba gezahlt. Und weil heute das Weltsozialforum in Montreal beginnt, wollten wir mal wissen, was man sonst noch mit so viel Geld hätte anfangen können. Dankeschön, Stefan Beuting. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das sind ja diese Geschichten, diese schönen Geschichten am Rande von Olympia, die uns zum Schmunzeln bringen. Zum Beispiel beim Hockey hast du es mitbekommen, dass die deutsche Nationalhymne nicht vom Band losgelaufen ist.
Nee.
Da haben die Jungs einfach so angefangen zu singen. Wirklich. Hier ist das Video, guck. Oh, ist das schräg, oder?
Aber sie geben sich Mühe, sie legen sich ins Zeug. Meinst du, wir würden so viel besser klingen?
Ja. Ja, eindeutig.
Dann müssen wir es morgen mal aufnehmen.
Hör doch mal, wie schlecht.
Ja, sind Männer voller Testosteron und anderen Sachen, die wollen gleich Gold gewinnen. Ralf. Aber hast du es gesehen bei dem ersten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko? Da wurden bei beiden Hymnen die Deutschen gezeigt. Da waren die Brasilianer verwirrt, wer jetzt hier Mexiko und... Ja. Die Kamera ging immer über die Deutschen drüber.
Das fand ich auch gut. Wie gesagt, das sind die kleinen Geschichten. Eine andere kleine Geschichte, die für viele vielleicht gar nicht so klein ist. Es ist ja so, dass bei Airbnb viele nicht mehr so wirklich ihre Wohnung anbieten können. Mhm. Ja, es gibt Städte, die sagen, nee, ihr müsst das genehmigen lassen. Da bekommt man die Genehmigung nicht. So wie in Berlin zum Beispiel. In Köln, wenn du deine Wohnung anbietest, kriegst du auch eventuell Post vom Wohnungsamt. Und jetzt gibt es da eventuell Hoffnung, zumindest für alle, die in Berlin mieten wollen. Nämlich die vermieten wollen als Airbnb-Nutzer, die haben es weiterhin schwer. Erzähl mal.
Ja, nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts dürfen Zweitwohnungen zumindest in Berlin zeitweise an Touristen vermietet werden. Ja, zuständigen Bezirksämter müssen in solchen Fällen eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Gut für uns, die wir gerne mal einen Trip nach Berlin unternehmen und so ein größeres Angebot haben und nicht im Endeffekt im teuren Hotelland müssen, weil alles andere voll ist. Ja. Also anders als bei normalen Mietwohnungen, die in Berlin eben nicht mehr gewerblich an andere Menschen vermietet werden dürfen. Bei Zuwiderhandlung droht da nämlich eine Strafe bis zu 100.000 Euro. Geklagt hatten jetzt in dem Fall 3 Eigentümer einer Zweitwohnung, die eigentlich aus Rostock, Dänemark und Italien stammen, weil sie ihre Wohnungen nur teilweise selber nutzen können und ansonsten eben an Feriengäste vermieten wollen.
Also gilt ganz klar nur für Menschen, die eine Zweitwohnung in Berlin haben. Und welche Begründung ist das für diese Zweitwohnungsbesitzer erlaubt?
Dem Urteil zufolge hat die Stadt bei der zwischenzeitlichen Weitervermietung von Zweitwohnungen keinen Verlust von Wohnraum zu beklagen. Schutzwürdige private Interessen gingen hier vor dem öffentlichen Interesse am Erhalt des betroffenen Wohnraums. Nach Meinung des Klägeranwalts An Lukas Wenderoth, der den Flugbegleiter aus Rostock vertreten hat, geht aus dem Urteilsspruch allerdings nicht so ganz klar hervor, dass jeder Inhaber einer Zweitwohnung auch immer diese Ausnahmegenehmigung bekommen könne.
Also wer sich gewundert hat in letzter Zeit, warum, wenn er bei Airbnb Berlin angibt, warum da nur so 10 Wohnungen angezeigt werden, das könnte sich dann demnächst wieder ändern, wenn die Zweitwohnungsbesitzer, die müssen aber dann auch einen Zweitwohnungssitz, Zweitwohnsitz angemeldet haben.
Ja. Auch eine.
Okay, kaufen wir uns eine Zweitwohnung in Berlin, warum nicht?
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Patientenverfügung. Also, was soll mit meinem noch lebenden Körper nach einem Unfall oder im Krankheitsfall passieren, wenn mein Geist da oben eigentlich nicht mehr mitmacht? Heute gab es einen neuen Beschluss des Bundesgerichtshofs, dass Patientenverfügungen, Achtung, genau und konkret sein müssen. Allgemeine Anweisungen reichen jetzt nicht mehr aus. ARD-Rechtsexpertin Gigi Deppe, was genau heißt denn genau und konkret?
Es ist wirklich einzelfallabhängig und das macht die Umsetzung des heutigen Beschlusses auch wirklich schwer, dass man nun sagen soll, dass man Leute beraten kann und sagen kann, ja, bitte schreibt das und das hinein. Das hängt, das sagen die Richter selber, es hängt eben davon ab, was derjenige für eine Krankheit hat, wie sehr er lahmgelegt ist, ob er überhaupt noch irgendwas im Vorhinein regeln kann und ob er sich ausmalen kann, was passieren wird. Es sollen keine übersteigerten Anforderungen gestellt werden, aber man soll doch möglichst genau beschreiben. Also wenn ich weiß, ich habe die und die Krankheit, dann kann ich ja darüber nachdenken, was schlimmstenfalls passieren kann. Und dann kann ich mit meinem Arzt darüber sprechen, was kann passieren, was muss ich regeln. Also ich glaube, die Bundesrichter gehen in die Richtung, dass man sich darüber noch intensiver Gedanken machen soll und eben genauer beschreiben soll, was dann passieren soll.
Und ist das der einzige Fall, in dem man sich Gedanken machen muss? Weil es kann ja auch einfach ein Unfall passieren, ne? Also wann soll ich eine Patientenverfügung machen und wie mache ich das überhaupt? Muss ich zum Arzt gehen, zum Notar, zum Anwalt?
Man kann das privat in seinem Kämmerlein machen. Da gibt es keine Formpflicht bei den Juristen. Man schreibt einfach auf, was man will. Man kann das auch wie ein Brief zum Beispiel formulieren. Auch das muss ernst genommen werden. Wenn da oben drüber Patientenverfügung steht, dann wirkt es natürlich besser. Aber man muss nicht zum Anwalt, man muss nicht zum Notar. Man kann das selber machen. Es ist aber nicht so ganz einfach, dass man eben wirklich alle Fälle bedenkt. Und deswegen ist es gar nicht schlecht. Man guckt sich mal an auf dem Markt, was es für Formulare gibt. Im Netz gibt es da sehr viele Vorlagen. Aber es empfiehlt sich nicht, das einfach irgendwie anzukreuzen oder irgendwo Häkchen zu setzen, sondern es muss hinterher sichtbar sein, derjenige hat sich wirklich damit beschäftigt, ich habe das durchdacht, ich habe das durchgearbeitet, ich habe vielleicht sogar mit meinem Arzt darüber gesprochen, der dann anschließend auch seinen Namen unter das Papier setzt, dann ist klar, der hat mich auch medizinisch beraten, ich hatte medizinisch eine Ahnung, was passieren soll. Also man muss sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, damit das hinterher auch bindend ist.
Also möglichst keinen Interpretationsspielraum zulassen. Und hinterlege ich das dann auch bei meinem Arzt oder kann ich das zu Hause in die Schublade legen?
Das ist wie mit dem Testament auch. Es ist natürlich besser, solche Dinge werden gefunden im Ernstfall. Also wenn ich gute Freunde habe, dann sage ich denen übrigens in meiner Schublade oben links, da liegen alle wichtigen Papiere, auch sowas. Oder ich gebe es ihnen direkt, damit sie es dann eben greifbar haben. Oder sagen wir mal, meiner Familie sowieso, wenn ich ein gutes Verhältnis zu meiner Familie habe. Also man sollte unbedingt seinen nahestehenden Personen informieren, wo diese wichtigen Papiere liegen, damit sie auch eingesetzt werden können.
Und ist so eine Patientenverfügung immer allumfassend oder kann oder sollte ich sogar das für bestimmte Krankheiten festlegen?
Man kann das beschränken, man muss es aber nicht beschränken. Also grundsätzlich diese Formulare, die im Netz kursieren, die bisher gängig waren, die viele Leute ausgefüllt haben, da geht es einfach allgemein um alles Mögliche, was einem passieren kann. Aber wenn ich besonders eine bestimmte Situation vor Augen habe, einen Schlaganfall, einen Unfall, was auch immer, dann kann man das natürlich daraufhin zuspitzen. Es ist die Frage, ob es da einem dann im Ernstfall nützt. Also darum geht es ja, dass es im Ernstfall auch eingesetzt werden kann, damit dann das passiert, wenn ich nicht mehr bestimmen kann, was gemacht werden soll, dass das dann auch wirklich passiert.
Jetzt interessiert uns natürlich zwei Fälle ganz besonders. Erstens betrifft es uns 25, 30, 35-Jährige auch schon. Sollten wir so eine Patientenverfügung aufsetzen?
Das klingt erstmal merkwürdig, aber man sollte das tatsächlich tun. Sich damit beschäftigen und vielleicht auch irgendwas ausfüllen. Denn es ist denkbar, du hast es eben schon angesprochen, ein Unfall ist schnell passiert, ein Motorradunfall oder ein Schlaganfall gibt es auch bei jüngeren Leuten oder irgendwelche schweren Erkrankungen können kommen. Also es geht manchmal schneller, als einem lieb ist, dass so eine Situation der Hilflosigkeit entsteht. Insoweit kann man wirklich nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Und die Erfahrung lehrt, je früher ich mich damit beschäftige, umso ungefährlicher ist es, weil dann erscheint es mir ja noch nicht so bedrohlich. Also kann ich in Ruhe darüber nachdenken, was ich denn eigentlich wirklich will. Wenn ich krank bin, das zeigt die Erfahrung bei vielen, dass sie sich wirklich schwer tun, weil es ihnen eigentlich zu ernst ist.
Und dann der zweite Fall, der uns natürlich interessiert, ist, wie gehen wir damit mit unseren Eltern um? Also sollten wir mit denen darüber sprechen, falls sie sowas nicht haben?
Unbedingt. Also da gilt im Grunde das Gleiche. Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Der kann auch ganz gesund sein. Das muss man einfach überlegt haben, was dann passieren soll. Es ist einfach klar, in der heutigen Zeit sind die medizinischen Möglichkeiten groß. Es kann viel und lange ernährt werden durch eine Magensonde oder eben sonst wie das Leben aufrechterhalten werden. Wenn man das nicht will, muss man vorher gehandelt haben. Und auch da gilt bei Eltern, dass es sehr gut ist, wenn man es mal besprochen hat. Denn die Kinder müssen ja in der Regel dann irgendwie handeln. Die werden dann gefragt im Krankenhaus, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und da ist es wirklich wichtig, dass die Kinder wissen, was wollten denn die Eltern? Was ist in deren Sinne? Also insofern besser heute als morgen darauf ansprechen. Und auch dann gilt natürlich, dass für die Eltern es leichter ist, wenn sie noch gesund sind, als wenn sie dann ernsthaft krank sind.
Klingt komisch, aber ist wahrscheinlich besser, ne? Vor allen Dingen, wir haben alle noch so ein langes Leben, hoffentlich vor uns und unsere Eltern auch. Und trotzdem müssen wir uns über sowas Gedanken machen,
Sebastian. Ich habe sogar schon von meinen Eltern die Patientenverfügung zu Hause liegen.
Du hast eine, okay.
Ja, schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und werde von meiner Mutter angehalten, wirklich, denk drüber nach. Es ist wirklich verdammt wichtig. Und ich habe es leider auf Schieberitis aufgeschoben.
Ja, neues Urteil des BGH in Sachen Patientenverfügung. Die müssen genau und konkret sein, also keinen Interpretationsspielraum zulassen. ARD-Rechtsexpertin Gigi Deppe war das in der Radio Wissen und das war die Redaktionskonferenz am Dienstagabend.
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Sebastian Rahms, Dankeschön. Mein Name ist Ralf Günther, auch von mir einen schönen Abend. Bis dahin. Bye-bye.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.